Deutschlandfunk Nova. Update.
Mit Sonja Meschkat.
Wisst ihr noch, wer das hier ist?
One child. One teacher. One book. And one pen can change the world.
Das ist Malala, Friedensnobelpreisträgerin, 20 Jahre alt. Seit dem Attentat auf sie durch die Taliban vor 5 Jahren war sie nicht mehr in ihrer Heimat in Pakistan. Jetzt kehrt sie für ein paar Tage zurück. Wie dieser Besuch abläuft, ob sie sich da frei bewegen kann, das erfahrt ihr in dieser Podcast-Ausgabe vom Update am Donnerstag, den 29. März. Es gibt ja alles, ne? Also entweder die totale Ablehnung von Füßen oder den Fußfetisch. Warum die Beziehung zwischen Mensch und Füßen eigentlich so kompliziert ist, wir klären euch gerne auf. Und ihr könnt euch schon mal den 29. März 2019 merken. Heute in einem Jahr gibt's den Brexit. Einiges ist ja schon geregelt, aber es gibt immer noch große Baustellen. Und wo die sind, auch dazu erfahrt ihr mehr in diesem Podcast. Ich freue mich, dass ihr dabei seid.
Deutschlandfunk Nova.
Vor 5 Jahren haben ihr die Taliban in den Kopf geschossen, weil sie sich dafür eingesetzt hat, dass Mädchen ein Recht darauf haben zu lernen. Malala Yousafzai aus Pakistan, und sie hat diesen Anschlag zum Glück überlebt. Und seitdem ist sie die bekannteste Kinderrechtsaktivistin, die es gibt. Malala hat den Friedensnobelpreis bekommen. Sie ist UN-Friedensbotschafterin. Und nach diesem Anschlag, da ist sie 15 Jahre alt gewesen, ist sie eben nach Großbritannien gegangen, weil es in ihrer Heimat Pakistan viel zu gefährlich für sie gewesen ist. Jetzt kehrt sie für ein paar Tage zurück nach Pakistan in ihre eigentliche Heimat, zum ersten Mal seit diesem Anschlag. Jürgen Webermann beobachtet diesen Besuch für uns. Jürgen, Malalas Besuch bekommt hier bei uns ziemlich viel Aufmerksamkeit. Wie ist es in Pakistan?
Ja, in Pakistan ist das definitiv ähnlich. Wenn man jetzt mal sich allein die sozialen Medien anschaut, die laufen geradezu über. Vor allem von Leuten auch, die sagen, wie stolz sie sind, dass Malala endlich wieder in Pakistan ist, weil das zeigt auch ein bisschen, dass sich vielleicht das Land ein bisschen zum Guten verändert hat, sodass es möglich ist, dass Malala zumindest für ein paar Tage wiederkommen kann. Es gibt aber natürlich auch viele Stimmen im Internet, wie das immer so ist. Da schlägt einem auch kübelweise Hass entgegen. So ist es bei Malala auch. Agentin des Westens, Marionette der USA, Schande für den Islam, das liest man leider heute auch.
Also das ist auch die Kritik tatsächlich. Also wie würdest du sagen, wie ist die Gewichtung? Also sind das in Pakistan dann mehr Menschen, die sich freuen, dass sie jetzt endlich auch mal wieder zurückkommt? Beziehungsweise was kritisieren denn die Kritiker wirklich an ihr?
Ja, das ist immer recht schwer zu sagen, weil in Pakistan auch immer sehr, sehr viele Verschwörungstheorien kursieren, und generell hier in Südasien, nicht nur in Pakistan, ist es so, dass man, wenn es eine Misere gibt, die Schuld sowieso immer bei anderen sucht, und wenn dann jemand wie Malala ein Buch schreibt und in diesem Buch auch klar darlegt, dass es sich um ein pakistanisches Terrorproblem gehandelt hat in den vergangenen Jahren, auch mit den Extremisten, den Taliban, dann kommt das bei vielen Leuten eben nicht gut an. Es gibt natürlich die urbane, gebildete Elite in den Städten, die zum größten Teil hinter Malala steht. Aber es gibt auch mittelständische Pakistaner, die tatsächlich sagen, Malala beschmiert und beschmutzt das Bild unseres Landes. Das soll sie nicht tun. Solche Stimmen gibt es halt auch sogar von Politikern. Grundsätzlich ist es zumindest so, dass die Lage für Malala, wäre sie jetzt dauerhaft in Pakistan, doch sehr gefährlich wäre.
Sie will ja 4 Tage dort bleiben, mit ihren Eltern zusammen. Gibt es eigentlich schon einen Plan? Weiß man, was sie vorhat, wohin sie da gehen möchte?
Nee, das weiß man nicht so genau, und zwar deshalb, weil die Behörden sowohl den Besuch geheim gehalten haben, als auch das Besuchsprogramm weitgehend geheim gehalten haben. Es ist so, dass Malala heute vom Premierminister empfangen wurde, Abbasi. Das war eine Zeremonie, die wirklich tränenreich war, sehr, sehr rührend, und Malala auch extrem überwältigt war, als sie dann eben wirklich auch selber mal festgestellt hat, ich bin wieder in meiner Heimat. Wir können ja mal reinhören.
I still can't believe that this is actually happening. It's such a
Ja, sie sagt, ich kann eigentlich immer noch nicht glauben, dass es wirklich passiert, dass ich hier bin, dass ich jetzt tatsächlich meinen Traum, dass ich mal nach Pakistan fliegen darf, dass der in Erfüllung geht. Das war schon sehr süß. Da sind dann halt auch Verwandte und Freunde aus ihrer Heimat, eine Bergregion im Nordwesten Pakistans, nach Islamabad gekommen, um sie zu treffen. Und das deutet schon darauf hin, dass sie in ihre eigentliche Heimat, eben in die Berge, nicht fahren kann. Die Sicherheitsbehörden sagen da offenbar, das ist zu gefährlich.
Also es ist gefährlich, okay. Wie hoch ist denn das Sicherheitsrisiko? Weil man muss sich das vielleicht wirklich nochmal von Augen halten. Also das, was Malala passiert ist, ist einfach schrecklich, ein schrecklicher Anschlag. Man hat ja ihr in den Kopf geschossen vor 5 Jahren. Seitdem lebt sie eben in Großbritannien. Wie wird das denn überhaupt geregelt jetzt, um eine gewisse Sicherheit für sie in ihrer Heimat zu gewährleisten?
Naja, sie hat natürlich Personenschutz, ist von einer Eskorte abgeholt worden heute am Flughafen. Dazu strikte Geheimhaltung. Das Hotel, in dem sie wohnt, in Islamabad, ist schwer bewacht. Und jeder Schritt wird natürlich von Sicherheitsorganen dann entsprechend vorgeplant und dann auch begleitet. Das heißt, so richtig frei bewegen kann Malala sich derzeit in Pakistan nicht. Insgesamt ist es so, dass die Zahl der Anschläge zurückgegangen ist im Land. Damals, als man Malala in den Kopf geschossen hat, war es definitiv noch schlimmer als heute. Jetzt ist es so, es gibt noch Anschläge und aus Worten können natürlich oft auch Taten werden und so viel Hass schlägt Malala nach wie vor entgegen, dass es eben überhaupt nicht auszuschließen ist, dass es einen neuen Mordanschlag geben könnte, wenn sie denn länger in Pakistan wäre.
Malala Yousafzai, die Friedensnobelpreisträgerin, war seit 5 Jahren nicht mehr in ihrer Heimat Pakistan. Jetzt kehrt sie für ein paar Tage zurück. Infos dazu von unserem Korrespondenten Jürgen Webermann.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Menschen und Füße, das ist ein kompliziertes Verhältnis. Das liegt manchmal an den Füßen und manchmal an dem, der die Füße sieht. Ich schließe mich da durchaus ein. Papst Franziskus' Verhältnis zu Füßen ist offenbar ganz entspannt, denn der Papst hat heute im Gefängnis von Rom eine Messe gefeiert und danach hat er 12 Gefangenen die Füße gewaschen. Der Papst möchte, um das mal ein bisschen einzudampfen, sinngemäß seine Demut zeigen. Macht er übrigens jedes Jahr. Trotzdem finden wir das, naja, bemerkenswert, denn wie gesagt, das Verhältnis zwischen Menschen und Füßen ist kompliziert. Es gibt Menschen mit Fußfetisch, manche können sich die Füßen von anderen überhaupt nicht angucken. Und wir haben unseren Reporter Christian Schmidt einfach mal gebeten, herauszufinden, warum das so ist.
Es gibt zum Beispiel Füße, wo die Nägel abgetrennt wurden, weil Arbeitsunfall, und dann sieht es dementsprechend immer sehr unappetitlich aus.
Gut, bei abgetrennten Nägeln, glaube ich, würde jeder einen kleinen Würgereflex verspüren. Für manche reicht aber auch viel weniger. Da braucht es keinen Arbeitsunfall, um Füße eklig zu finden.
Brauche ich jetzt nicht unbedingt irgendwie noch die Füße von anderen.
Ich würde sagen, der Fuß an sich, es kann nicht eklig sein, aber das, was mit dem Fuß passiert und daraus wird.
Also im Sommer, wenn die Füße eher trocken und gesund sind, finde ich sie sympathischer, als wenn sie irgendwie schwitzig und hinter dicken Schuhen versteckt waren. So.
Füße polarisieren. Die einen finden sie mega eklig, die anderen machen sie total an. Footjob gehört zu den Top-Suchbegriffen auf Pornoplattformen. Und dort geben dann auch ausgewiesene Fußfetischisten Auskunft darüber, was sie so heiß macht.
Size 38. Not so long toes, nice red paint over the toes, beautiful arches, smooth skin. That's what I like.
Thomas liebt Füße so sehr, dass er schon beim bloßen Anblick eine Erektion bekommt. Die Form der Füße, ein bisschen Nagellack, nackte Fußsohlen, dann ist es ziemlich schnell um ihn geschehen.
Well, when I see a pair of very nice feet, yeah, there is something boiling inside me. I can feel that I'm getting more hot. Like, let's say most of the guys, when they meet someone, they look at the chest, they look at the tits, they look at the ass. But for me, I look at the feet.
Nicht die Brüste, nicht der Hintern. Es sind die Füße, die Thomas berühren möchte. Einer Frau die Schuhe auszuziehen, ist für ihn wie für andere den BH aufzumachen.
If I don't know what the feet look like, for me, like taking off the boots, taking off the socks, it's kind of like taking off the bra.
Sagt Thomas und beginnt im Video die Füße eines Fußmodels zu entblößen.
Can I take off your shoes?
Yes, please. Okay, here we go.
It's happening.
Dann wird gestreichelt, geleckt und Zehen gelutscht. Warum haben wir Menschen so gegensätzliche Ansichten, wenn es um Füße geht? Wie kommt es, dass die einen Füße noch nicht mal berühren wollen, die anderen davon heiß werden, wenn sie am großen Zeh lutschen? Ich suche nach Antworten.
Es gibt niedliche, angenehme Füße und es gibt auch welche, die
das gar nicht sind.
Antworten bei Beatrice Poschenrieder, Paar- und Sextherapeutin aus Berlin, Autorin von Büchern wie Sexbewusstsein und Stöhnst du noch oder kommst du schon? Als Beraterin hat sie schon tausende Geschichten von Fußhassern und Fußliebhabern erzählt bekommen.
Wir machen ja im Laufe unseres Lebens Erfahrungen mit unterschiedlichen Füßen, auch mit unterschiedlichen Gerüchen und unterschiedlichen Hygienezuständen. Und wenn man da eben auch unangenehme Erfahrungen macht, dann prägt sich das ja genauso ein, wie wenn man zum Beispiel mal von einem süßen Mädchenfuß gekitzelt wird.
Apropos süßer Mädchenfuß, es sind überwiegend Männer, die einen Fußfetisch haben. Warum das so ist, wurde noch nicht ausreichend untersucht, wohl aber, welche Ausprägungen es gibt. Und das sind einige, sagt Poschenrieder.
Es kann auch sein, dass ihn der Fuß an sich von der Form her gar nicht so interessiert, sondern der Geruch. Bei manchen ist der Fußfetischismus auch noch dann mit bestimmten Dingen verbunden, wie zum Beispiel Socken und der Geruch der Socken. Oder dann gibt es noch zum Beispiel die Sonderform des Trampling. Da soll die Frau mit nackten oder bekleideten Füßen auf dem Mann spazieren gehen.
Und wer es mit fremden Füßen nicht so hat, der probiert es eben mit den eigenen.
Die machen dann zum Beispiel ziemliche Verrenkungen, um den eigenen Fuß zu beschnuppern und in den Mund zu nehmen. Die stehen auf die eigenen Füße und auf sonst keine.
Fußfetischisten haben es nicht leicht, selbst wenn sie eine Partnerin gefunden haben, die sich darauf einlässt. Beatrice Poschenrieder hat schon viele traurige Männer und Frauen beraten müssen, deren Beziehung darunter gelitten hat. Denn wer einen Fußfetisch hat, den interessieren Füße und manchmal auch nur Füße.
Das ist natürlich in der Partnerschaft auch schwierig dann, weil sich derjenige, dessen Füße dann so interessant ist, der fühlt sich dann reduziert darauf.
Der Fairness halber muss man sagen, es gibt auch Menschen wie Sarah, die das ganze Fußthema ziemlich nüchtern betrachten und vielleicht denjenigen, die Füße so eklig finden, hilft, ihre Abneigung zu überwinden.
Füße finde ich was ganz Normales wie die Hände, nur unten.
Ich glaube, das ist das Beste, was ich jemals gehört habe. Bitte reduziert mich nicht auf meine Füße. Das Motto werde ich mit durch den Abend tragen.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Ihr könnt euch das ja schon mal im Kalender eintragen, auch wenn das erst heute in einem Jahr sein wird. Dann wird nämlich Großbritannien rausgehen aus der EU. Am 29. März 2019. Da wird dann der Brexit sein. An welchem Punkt die Verhandlungen gerade sind? Thomas Otto, unser Korrespondent in Brüssel, bringt uns da mal auf den aktuellen Stand. Thomas, was ist denn jetzt inzwischen schon geregelt zwischen der EU und Großbritannien?
Ja, besprochen hat man ziemlich viel. Wirklich richtig fest steht noch nicht so viel. Einer der Punkte, der auch prioritär behandelt wurde, ist diese Abschlussrechnung. Also die Frage, wie viel Geld kommt denn dann am Ende noch von den Briten in die EU, beziehungsweise wie viel Geld kriegen die Briten aus der EU noch zurück? So wie das bei so einer ordentlichen Scheidung auch ist, wo man dann so ein bisschen den gemeinsamen Besitzstand versucht auseinanderzuteilen. Da ist jetzt von 45 bis 55 Milliarden die Rede, die die Briten noch zahlen soll. Aber eine genaue Liste, wofür sie das nun wie genau zahlen und an welchen Projekten sie sich in der Zukunft beteiligen wollen, das gibt es da noch nicht. Aber zumindest hat man das erstmal vom Tisch geräumt, das Problem. Und man ist sich einig, wie man weiter vorgehen will. Bis Oktober soll ein Austrittsabkommen stehen und dann gibt es ab nächsten Jahr, also genau in einem Jahr beginnend, diese Übergangsphase bis zum endgültigen Brexit, dann Ende 2020. Darauf hat man sich geeinigt. Ja, und das war es dann auch schon fast.
Gut, aber ich meine immerhin, ne, beim Geld hört die Freundschaft ja dann auch oft auf. Also wenn das schon mal geklärt ist, dieser Streitpunkt, machen wir da erstmal ein Häkchen hinter. Was sind denn so die größten Knackpunkte in den Verhandlungen? Die wird es ja nach wie vor geben.
Ja, genau. Also worum immer noch gestritten wird, wie sehen die Rechte von EU-Bürgern in Großbritannien und umgekehrt in Zukunft aus? Da geht es dann um Renten, um Versicherungsansprüche. Wollte man schon längst geklärt haben, ist man sich immer noch nicht endgültig einig. Überhaupt die Frage der künftigen Beziehungen. Da sagt die EU, ja, wir haben jetzt unsere Leitlinien verabschiedet, da steht klar drin, kein Rosinenpicken, sondern ein Freihandelsabkommen, aber ausgewogen, ehrgeizig, weitreichend, ohne Zölle auf Waren. Und das ist so das Ziel. Theresa May will aber noch weitergehen. Sie will halt eine richtige Partnerschaft, eine, sie sagt, breitest und tiefstmögliche Partnerschaft, mehr als nur ein Freihandelsabkommen. Da sagt die EU, nee, das geht uns zu weit. Das wollen wir nicht, das lehnen wir ab. Ihr tretet ja aus. Also ne, wir können ja nicht so tun, als würdet ihr nicht austreten und einfach so weitermachen mit ganz vielen Projekten. Und dann, ich glaube, die noch offenste Frage ist die Frage, wie umgehen mit Nordirland? Es würde ja dann zu einer harten Grenze kommen zwischen Irland in der EU und Nordirland außerhalb der EU. Das will man um jeden Preis vermeiden, um den Friedensprozess nicht zu gefährden. Da haben die Briten gesagt, ja, wir denken uns da noch was aus. Notfalls gelten dann die EU-Regeln in Nordirland erstmal weiter. Also es ist noch völlig unklar, wie das funktionieren soll. Man hat das im Grunde genommen erstmal so auf die Seite geschoben, um zu sagen, okay, dann wir können jetzt erstmal weitermachen, aber geklärt ist das noch lange nicht.
Aber Thomas, was heißt das denn? Also ich meine, ich denke jetzt mal ein Jahr weiter, von heute aus gesehen, heißt das dann Brexit und dann ist auch wirklich Ende?
Ja, dann gibt es eben noch diese Übergangsfrist, die man vereinbart hat, 21 Monate lang bis Ende 2020, einfach damit Firmen und auch Bürger die Möglichkeit haben, die Folgen des Brexits besser abfedern zu können, sich darauf einstellen zu können, und in dieser Zeit soll dann eben auch die künftige Partnerschaft endgültig verhandelt und vereinbart werden. So lange müssen sich die Briten dann aber erstmal noch weiter an die EU-Regeln halten und auch weiter mit in den Haushalt einbezahlen, und dann Ende 2020, dann soll dann wirklich endgültig Schluss sein, aber eben das Ganze nur, wenn es bis dahin wirklich ein Austrittsabkommen gibt, weil sonst weiß man ja gar nicht so richtig, wie das künftige Verhältnis aussieht und wie man sich wirklich scheidet.
Heute in einem Jahr gibt es den Brexit. Viele Punkte sind immer noch nicht klar. Sicher ist, die britische Regierung wird die Ausstiegsrechnung an die EU zahlen. Die Infos dazu habt ihr bekommen von Thomas Otto.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Erst war Kabinettschef von EU-Kommissionschef Juncker, dann innerhalb weniger Minuten ist er gleich zweimal befördert worden. Erst zum stellvertretenden Generalsekretär der EU-Kommission und direkt danach dann eben zum Generalsekretär. Also echte Blitzkarriere von Martin Sellmayr, 47 Jahre. Und mit der sind eben nicht alle einverstanden. Die Kritik ist, dass Kommissionschef Juncker seinem Vertrauten Sellmayr eben sehr schnell den höchsten und mächtigsten Beamtenjob in der EU zugeschoben hat. Und Sellmayr habe überhaupt keine Managementerfahrung, die man eben in diesem Job braucht. Über den Fall haben wir diese Woche ja schon ausführlich berichtet im Update. Heute wollen wir mal darauf schauen, wie Beförderungen in Unternehmen denn so ablaufen. Und unser Reporter Johannes Döbbelt sagt, auch da geht leider nicht immer alles mit rechten Dingen zu. Es werden zu oft eben nicht die besten Kandidaten zum Chef befördert. Johannes, warum denn nicht?
Weil viele nach dem sogenannten Peter-Prinzip befördert werden. Und das bedeutet kurz gesagt, du wirst so lange befördert, bis du irgendwann einen Posten erreichst, dem du nicht mehr gewachsen bist. Das heißt, Mitarbeiter, die gut in ihrem aktuellen Job sind, die werden dann halt eher zum Chef oder zur Chefin befördert, auch wenn ihr neuer Job vielleicht mit dem alten gar nicht mehr so viel zu tun hat. Mhm. Also Beispiel, der beste Lehrer ist ja nicht unbedingt auch der beste Schulleiter, oder die beste Autorin bei einer Zeitung ist nicht unbedingt die beste Chefredakteurin, oder die beste Buchhalterin ist auch nicht unbedingt die beste Finanzchefin in einem Unternehmen und so weiter.
Und dieses Prinzip, ist das nur eine Theorie oder läuft das tatsächlich auch so ab in der Praxis?
Ja, also natürlich nicht immer und überall, aber es gibt zum Beispiel eine aktuelle Studie, die das Ganze nochmal belegt hat. Forscher aus den USA haben das untersucht und haben sich Leute angeguckt, die im Vertrieb arbeiten. Also es sind ja diejenigen, die vor allem so neue Kunden an Land ziehen sollen für ein Unternehmen. Und die Forscher haben sich 50.000 dieser Vertriebler angeschaut und hatten von denen auch die Leistungsdaten. Also die wussten, wie erfolgreich die in ihrem Verkaufsjob waren. Und dann haben sich die Forscher angeguckt, wer von denen irgendwann befördert wurde. Ergebnis war ziemlich erwartbar. Also diejenigen, die vorher auch die besten Verkäufer waren. Und dann kommt aber das Spannende, denn dann haben die Forscher geguckt, ja, wie gut sind denn die jetzt so als Chefs? Und da ist das Ergebnis, dass die guten Verkäufer am Ende im Schnitt sogar eher die schlechteren Chefs sind.
Und wie erklären die Forscher sich das?
Naja, also ein guter Verkäufer kann ja eben nicht unbedingt auch gut Mitarbeiter führen. Dafür brauchst du halt auch ein gewisses Maß an Sozialkompetenz und anderes. In der Studie waren vor allem übrigens diejenigen schlechte Chefs, die auch vorher schon so als Verkäufer eher so Einzelkämpfertypen waren, ne? Also die wenig im Team gearbeitet haben. Und für meine Recherche habe ich heute auch mit Ute Bölke gesprochen. Die ist Coach für Führungskräfte in Wiesbaden. Und sie hatte auch schon öfter Fälle, wo Mitarbeiter befördert wurden, die das eigentlich selbst gar nicht so richtig wollten. Mhm. Also die sagen dann aber trotzdem ja, wegen mehr Geld, Status und so weiter. Sie hat mir ein Beispiel genannt von einem Mitarbeiter, der hat als Einkäufer in einem Unternehmen gearbeitet, hat da auch einen guten Job gemacht, wurde dann befördert zum Zentraleinkäufer, dann noch eine Stufe höher zum Direktor und dann nochmal höher bei einem anderen Unternehmen zum strategischen Einkäufer an oberster Stelle.
Diese Person stellte fest, dass sie in dieser Position überhaupt nicht zufrieden war. Also sie fühlte sich ohne jetzt eben Mitarbeiter, ohne das direkte operative Geschäft, wie im freien Fall, weil es eben rein strategisch war.
Ja, und wer so unzufrieden ist, wahrscheinlich dann auch eben nicht der beste Chef oder die beste Chefin. Dieser Mitarbeiter da hat übrigens gerade gestern wieder gekündigt und geht jetzt wieder in seinen alten Job zurück.
Ja, immerhin das, dann zieht er das ja wenigstens für sich konsequent durch, ne? Wie sollten es denn Unternehmen richtig oder besser machen bei der Beförderung? Also eben, um wirklich diejenigen zu finden, die dann eben auch in diesen Job passen. Jetzt sollen die dann gar nicht auf die aktuelle Leistung der Mitarbeiter gucken? Das ist ja irgendwie auch blöd.
Ja, das wäre nicht so klug tatsächlich, denn dieses Leistungsprinzip ist ja auch ein Anreiz für alle, einen guten Job zu machen. Ne? Vor allem für die, die die Karriereleiter noch raufklettern wollen, wenn die sehen, ach guck mal, der war irgendwie gut, der war fleißig, der ist jetzt Chef, so mache ich das auch. Aber es gibt zum Beispiel auch sowas wie interne Assessment Center, wo man dann die Chefkandidaten hinschickt und genau gucken kann, wer von denen hat denn auch gute Führungsqualitäten, ne? Und wer hat zum Beispiel auch soziale Kompetenzen dafür. Oder geht auch, man schickt schon frühzeitig gute Kandidaten für so einen Chefposten in Führungsseminare, das kann man ja auch lernen. Und Coach Ute Bölker empfiehlt außerdem, bevor man jemanden zum Chef oder zur Chefin macht, erstmal in Ruhe mit ihm drüber unterhalten, ob er das denn auch wirklich will und dann sagen, hey, wenn du jetzt Nein sagst, wenn du sagst, ich bleib lieber auf meinem alten Stuhl, ist das auch kein Problem.
Ja, und ich glaube, als derjenige oder diejenige, die dann befördert wird, vielleicht auch einfach mal ehrlich zu sich selbst sein, ne? Und vielleicht im Zweifelsfall auch was abzulehnen, weil man selber schon merkt, so, ich glaube, das wäre nicht so das Richtige für mich.
Und genau das kann man in solchen Gesprächen, glaube ich, dann auch gut klar machen, ja.
Unternehmen befördern längst nicht immer die kompetentesten Menschen in Führungspositionen. Hintergründe dazu habt ihr bekommen von unserem Reporter Johannes Dabbelt.
Deutschlandfunk Nova. Wissensnachrichten.
Die dunkle Materie des Universums hat schon etwas Geheimnisvolles. Direkt nachweisen lässt sie sich nicht. Sie sendet kein Licht aus, verschluckt auch keins und doch muss sie wohl da sein. Denn ohne dunkle Materie würden die meisten Galaxien, wie unsere Milchstraße, wohl auseinanderfliegen. Denn die Galaxien drehen sich oft so schnell, dass die Gravitation ihrer Sterne, Gaswolken und Planeten nicht ausreichen kann, um sie zusammenzuhalten. Den etablierten Theorien zufolge macht dunkle Materie sogar den Großteil der Masse im Universum aus. Umso rätselhafter ist Astronomen jetzt eine Galaxie, die fast ohne dunkle Materie auszukommen scheint. Sie beschreiben ihren ungewöhnlichen Fund im Fachblatt Nature. Demnach dreht sich diese Galaxie so langsam, dass ausnahmsweise doch die Masse ihrer sichtbaren Materie ausreicht, um den Zusammenhalt zu erklären. Ohne dunkle Materie ist die ferne Galaxie insgesamt aber ungewöhnlich leicht für ihre Größe. Die Filterblase platzen lassen, das könnte auch nach hinten losgehen. Wenn jemand gezwungen wird, auch mal Tweets zu lesen mit anderen Ansichten und Meinungen, dann führt das laut einer US-Studie nicht unbedingt dazu, dass er seine bisherigen Ansichten ändert oder mäßigt. US-Forscher haben 1000 Anhängern von Demokraten und von Republikanern einen Monat lang Tweets aus dem jeweils anderen politischen Lager geschickt. Die Teilnehmer wurden vorher und nachher zu ihren Einstellungen befragt. Am Ende stellten die Forscher fest, dass sich die politischen Einstellungen eher verschärft hatten als gemäßigt. Wenn es um Aussagen ging wie die Regierung ist immer verschwenderisch und ineffizient oder Homosexuelle sollten von der Gesellschaft akzeptiert werden, waren die Republikaner etwas konservativer als vorher, die Demokraten tendenziell etwas liberaler. Wer hat schon mal vom Interstitium gehört? Das macht gerade Schlagzeilen als mögliches neues Organ im menschlichen Körper. Dabei ist das Interstitium eigentlich ein alter Bekannter. Es ist der Zwischenraum in unserem Körper, durch den Nervenbahnen, Blutgefäße und Lymphsystem zusammengehalten werden. Gefüllt ist das Interstitium mit Gewebe und Flüssigkeit und dadurch könnte es noch eine andere Funktion haben, als nur den Rest zusammenzuhalten. Forscher aus den USA beschreiben in den Scientific Reports, wie sie das Interstitium durch ein spezielles Mikroskop gesehen haben, das auch lebendes Gewebe darstellen kann. Demnach könnte es ein weiteres Gefäßsystem sein, das ebenfalls Flüssigkeit und Proteine durch den Körper transportiert. Mit all seiner Masse ist das Interstitium sogar größer als die Haut, das bisher größte Organ. Ob die Theorie vom neuen Organ stimmt, das soll jetzt weiter erforscht werden. Die Wissenschaftler erhoffen sich davon auch neue Erkenntnisse, wie sich Krebs im Körper ausbreitet.
Deutschlandfunk Nova.
Update.
Das wirtschaftliche Machtzentrum von Deutschland, das war eigentlich mal die Deutsche Bank. Nur seit der Finanzkrise läuft es nicht mehr, beziehungsweise es läuft viel schief. Heute ist die Hauptversammlung der Deutschen Bank in Frankfurt und für John Cryan könnte es eng werden. Über Personaldebatten und was gerade nicht gerade ausläuft bei der Deutschen Bank, darüber spreche ich mit Hans-Peter Burkhoff von der Universität Hohenheim. Herr Burkhoff, was ist denn eigentlich los bei der Deutschen Bank? Kann man das mal kompakt zusammenfassen?
Das kann man nicht, das ist genau das Problem. Die Sache ist äußerst komplex. Es gibt eine ganze Menge an Baustellen und die müssen alle mehr oder weniger gleichzeitig gelöst werden und das ist fast nicht leistbar.
Dann nennen Sie uns doch vielleicht mal so ein oder zwei der wichtigsten Baustellen.
Gut, Sie haben die Postbank gekauft, Sie wollten sie wieder verkaufen, jetzt müssen Sie integrieren, weil Sie keinen Käufer gefunden haben. Oder Sie haben ein EDV-System, das müsste eigentlich Stand der Technik sein, ist es aber nicht und es ist sehr komplex und sehr viele verschiedene Systeme da drin und man kann es auch nicht richtig entwickeln, weil das ist dann die dritte Baustelle. Die Regulierung ist so intensiv, dass man kaum Atem holen kann und ein großer Teil der Arbeit an der EDV ist einfach nur die Anforderungen der Regulierer zu erfüllen, anstatt sich zu überlegen, wie man das System besser aufstellt. Dann, wir haben einen riesen Kulturbruch in der Bank. Man hat ziemlich parallel entwickelt eine internationale Investmentbank und halt die klassische Deutsche Bank, die sehr stark zum Beispiel im Unternehmenskreditgeschäft drin ist oder auch im Geschäft mit wohlhabenden Privatkunden. Das muss jetzt alles unter einen Hut, das ist aber sehr schwierig, weil das gänzlich unterschiedliche Kulturen sind.
Jetzt liest man ja auch immer wieder, dass die noch so ja im Endeffekt Altlasten mit sich rumschleppen von der Finanzkrise. Welche sind das denn?
Es gibt immer noch Rechtsrisiken, aber die sind wahrscheinlich sehr viel kleiner geworden. Man hat sehr, sehr viel gezahlt, weil man in der Finanzkrise Dinge gemacht haben, die moralisch nicht ganz einwandfrei waren. Obwohl man kam eigentlich in diese Geschäfte so als MeToo, also erst so ein bisschen später. Die Amerikaner haben das vorgemacht und man dachte, man wolle das auch und hat sich dann ganz zum Schluss noch ganz, ganz viele Dinge eingefangen. Das ist sehr, sehr teuer und hat die Bank sehr belastet. Und ganz nebenbei, man hat auch Pech, einfach in dem Sinne, dass die Gewinne niedriger ausfallen, bloß wegen der Steuerreform von Donald Trump. Das ist jetzt für den Vorstandsvorsitzenden sehr ärgerlich, denn er hätte natürlich gern ein schönes Ergebnis gezeigt dieses Jahr.
Was ist denn, wenn wir eben nochmal auf das Personal gucken, also was ist da in Sachen Führung, was ist so in den ganzen bankinternen Strukturen? Läuft da auch irgendwas nicht richtig oder könnte man da einige Sachen verbessern?
Tja, das müsste man von innen sehen, dann wüsste man mehr. Wir haben jetzt einen Sanierer, das heißt, wir haben einen Vorstandschef, der explizit da ist, um in der Bank unangenehme Entscheidungen zu treffen, Probleme zu lösen, Entscheidungen zu treffen, die wehtun. Der macht sich damit nicht beliebt. Und das Problem ist, dass man natürlich auf Dauer so nicht arbeiten kann. Irgendwann müssen die Mitarbeiter das Gefühl wieder bekommen, es geht nach oben, es geht voran, wir können was entwickeln, wir können uns hier entfalten. Das Problem ist nur, die Arbeit ist noch nicht zu Ende, aber es besteht das Risiko, dass er jetzt schon seines Jobs ledig wird. Und dann müsste nochmal ein neuer Sanierer dran, denn das Geschäft muss ja erst beendet werden, ehe man dann wieder jemanden holt, der einfach ein anderer Typ von Unternehmensleiter ist, jemand, der halt eher so die Zukunftsperspektive bringt. Jetzt mitten im Strom das Pferd zu wechseln, ist natürlich eine gefährliche Sache.
Haben diese Probleme bei der Deutschen Bank eigentlich auch ganz konkrete Auswirkungen auf mich als Bankkundin?
Ja, auf Sie eher nicht und auf mich auch eher nicht, weil wir sind ja nun wahrscheinlich finanziell relativ kleine Lichter. Es spielt eine Rolle vor allem für größere Unternehmen, die die Deutsche Bank eigentlich brauchen. Vielleicht nicht die ganz, ganz Großen, die sind eh auf dem Weltmarkt unterwegs, aber so große Mittelständler, sehr große Mittelständler, die den Zugang zum Kapitalmarkt brauchen, zu den internationalen Märkten brauchen und für die eine vertrauenswürdige, leistungsfähige Deutsche Bank halt schon ein großer Vorteil wäre, weil sie halt eben diese deutsche Kultur mit den Weltmärkten verbinden kann. Den Amerikanern, den großen internationalen Investmentbanken ist der in dieser Hinsicht halt nicht wirklich zu vertrauen und die anderen europäischen Banken leisten das auch nicht. Also es wäre schon wertvoll für die deutsche Wirtschaft, wenn die Deutsche Bank stärker und erfolgreicher wäre.
Es läuft nicht gut für die Deutsche Bank, eigentlich schon seit der Finanzkrise. Über die Gründe Hans-Peter Burkhoff, der ist Bankexperte an der Universität Hohenheim.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Auf Flohmärkten oder in Secondhand-Shops kann man ja oft noch richtig gute Klamotten finden. Trotzdem kaufen und tragen die meisten von uns eher neue Klamotten. So hat das auch ein 13-jähriger Junge aus den USA gemacht, bis seine Mutter ihn dazu verdonnert hat, eine Woche lang Secondhand-Klamotten zu tragen. Johannes Döbbelt, unser Reporter, hat die ganze Geschichte. Also, warum hat die Mutter das gemacht?
Ja, die heißt Sierra Brittany und die schreibt auf Facebook, dass ihr 13-jähriger Sohn sich eine Zeit lang schlecht verhalten habe. Hat sich nämlich über Leute lustig gemacht, die bei Walmart einkaufen gehen, also da, wo es nicht so teuer ist. Und er hat sich lustig gemacht über seine Mitschüler, die Klamotten aus einem Secondhand-Shop getragen haben.
Und das fand die Mutter nicht cool?
Nee, sie schreibt, dass sie so ein Verhalten nicht toleriert und Zitat: Ich möchte meinen Kindern beibringen, dass Geld nicht alles ist. Und wenn du andere Leute herabsetzt wegen der Läden, in denen sie einkaufen, dann wirst auch du da einkaufen. Also sie wollte ihrem Sohn so eine kleine Lektion erteilen, hat ihm $20 in die Hand gedrückt, hat ihn dann in den gleichen Secondhand-Laden geschickt, über den sich der Sohn erst noch lustig gemacht hatte. Und hat dann gesagt, so, du kaufst dir jetzt davon, von diesen $20 Secondhand-Klamotten und trägst nur diese Klamotten eine Woche lang in der Schule.
Und wie hat der Sohn reagiert?
War wohl erstmal gar nicht begeistert, schreibt sie. Hat auch ein paar Tränen vergossen, aber da muss er jetzt eben durch. Diese Woche, also es läuft noch in dieser Woche. Gibt auch ein Foto, wo man den Sohn von hinten sieht, wie er in diesem Secondhand-Laden zwei Hemden und eine Hose so etwas lustlos und widerspinstig hinter sich herzieht über den Boden. Vielleicht auf dem Weg zur Umkleide oder nach draußen. Also er ist erstmal so ein bisschen rebellisch. Aber die Mutter glaubt, schreibt sie, dass ihr Sohn in ein paar Jahren zurückschauen wird und über die ganze Geschichte lachen wird.
Das ist ja meistens so bei solchen Geschichten, ne? Also eine Mutter aus den USA hat ihren 13-jährigen Sohn dazu verdonnert, eine Woche lang nur Secondhand-Klamotten zu tragen, weil der sich eben vorher genau über solche Klamotten lustig gemacht hat.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag, immer zwischen 18 und 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.